Vis-à-vis.
Peter Raue, wir treffen uns kurz vor Ihrem 85. Geburtstag am 4.2.1941 in München sind Sie geboren. Normalerweise sind Sie ja permanent in Berlins Kulturstätten unterwegs, in Museen, Ausstellungen, Opern, Konzerten. Und jetzt zum 85. Da suchen Sie aber das Weite. Ihre Koffer sind vielleicht schon gepackt. Es geht nach Afrika, nach Kenia, nicht? Richtig? Ja. So, warum? Ergreifen Sie die Flucht oder brauchen Sie
ein bisschen, ja. Ich finde, das ist ein beinharter Geburtstag, der 85. Und ich habe keine Lust zu feiern und ich fahre mit meiner Frau und wir haben kommen bei Freunden unter dort und es ist Sonne und ich bin allein und das ist gut so. Auch zum Nachdenken gut.
Ja, also auch vielleicht ein bisschen Kraft tanken für neue Erlebnisse.
Ein bisschen das Leben sortieren. Das ist, ob man die nächste runde Zahl erreicht, wer weiß.
Gut, das wissen wir natürlich alle nicht, aber sicher, Sie haben natürlich recht, man wird da nachdenklich, aber dennoch ist es auch so ein bisschen auch natürlich Kraft tanken, wenn Sie jetzt zurückkommen.
Klar.
Sie sind ja seit 61 hier in der Stadt und seit Jahrzehnten aus dem kulturellen Leben nicht mehr wegzudenken. Wie erhält man sich denn da? Also nicht nur, dass man sagt, oh, heute Abend könnte ich eigentlich mal auf der Couch sitzen, sondern wie treibt man das dann, also man immer noch rausgeht? Wie erhält man sich die Neugierde?
Weil sie da ist, weil ich es gar nicht aushalte, wenn es eine neue Inszenierung gibt, wo mich das Stück interessiert, der Regisseur interessiert, der Musiker interessiert. Es ist halt einfach meine Leidenschaft, weil gutes Theater in einer anderen Weise in mein Herz und gute Oper in mein Herz geht, als zum Beispiel der Film, den ich auch sehr liebe. Deswegen auch immer wieder in die Premiere, damit ich nicht vorher weiß, wie es war. Ich möchte spontan sehen, was macht man aus einem Stück.
Das heißt auch nicht so sehr auf die Kritiker vertrauen und die Kritikerinnen.
Nein, das tue ich sowieso nicht. Aber das ist natürlich dann interessant zu sagen, was sagt der und was sagt die, was sagen sie. Wir treffen uns ja auch manchmal auch nach der Oper. Wie fanden Sie es denn nun? Ja, ich habe heute Morgen gesprochen.
Ja, Herr Peter Raue, da sind wir manchmal, einer Meinung, manchmal auch nicht. Ja. Sie schauen nicht nur, Sie mischen sich aber auch ein, Peter Raue, und mischen mit. Ein gutes Beispiel ist ja dafür etwa der Verein der Freunde der Nationalgalerie, dessen Neugründung 1977 Sie initiiert haben. Da mutierten Sie ja vom langjährigen Vorsitzenden dann später zum Mr. MoMA, indem Sie die Kunst aus dem sanierungsbedingt geschlossenen New Yorker Museum of Modern Art nach Berlin holten. Und damit 1,2 Millionen Besucher in die neue Nationalgalerie. Für Berlin haben Sie damit zweifelsohne das Zeitalter der Blockbuster-Ausstellung eingeläutet, den Enthusiasmus so für Kunst so weit entfacht. Wie schauen Sie denn heute zurück als Manager des Ganzen, als Initiator, aber auch so ganz persönlich darauf, Peter Raue?
Ach, das MoMA steht immer wieder bei solchen Gesprächen an erster Stelle, bei mir nicht. Das MoMA war ein großer Glücksfall und wir hatten auch keinen Blockbuster vor, sondern es war eben ein Gespräch, das ich damals mit dem Chef des MoMA geführt habe, den ich schon kannte. Und er berichtet mir, dass während des Umbaus des Museums seine Sammlung in vier Städte geht. Ich habe gesagt, du bist vollkommen wahnsinnig geworden. Das schadet den Bildern. Und so kam das zustande. Und es war ja schon interessant, als wir das vorbereitet haben, haben wir eine Rundfrage gemacht in Berlin. Was wissen Sie, was heißt MoMA? Die höchste Annäherung war Morgenmagazin, was die Sache ja auch nicht ganz trifft. Und dann haben wir eben diese Werbekampagne gemacht und das hat wahrscheinlich den Erfolg ausgelöst. Ich meine, die Ausstellung hat einem ja eigentlich nichts gelehrt oder gelernt. Also wenn ich heute eine Ausstellung über das Einhorn in Potsdam sehe, da lerne ich was. Es war eben nur eine Ansammlung von unfassbar schönen Bildern und dieses in die Stadt gebracht zu haben, macht mich glücklich, aber ich halte es nicht für mein wesentliches Verdienst.
Was war das wesentliche Verdienst, Peter Raue?
Das ist viel, was heißt Verdienst? Also das, was ich rückschauend für mich ist schon die Gründung des Anwaltsbüros. Wir sind heute ein Anwaltsbüro mit über 80 Anwältinnen und Anwälten und wir arbeiten in der schönsten Harmonie. Es ist sehr breit aufgestellt, es ist ein Platz, wo ich mich wohlfühle. Ich gehe mit meinen bald 85 Jahren immer noch täglich ins Büro, arbeite gerne. Das ist zum Beispiel ein Gesamtglücksgefühl und da kommen dann so Momente wie MoMA, wie Metropolitan, wie Rieghallen also dazu. Und mein Leben ist ja auch beruflich ein kulturelles Leben. Und diese Verbindung ist vielleicht das Lebensglück, dass ich nicht Mietverträge prüfen muss und keinen Datenschutz machen muss, sondern mich mit dem befasse, was mich interessiert.
Ich will nochmal, bevor wir auch auf das Berufliche kommen, nochmal einhaken, nicht mehr auf das Mumma, aber dann zurück in 2004. Seitdem ist ja in der Stadt sehr, sehr viel passiert. Die neue Nationalgalerie, wo das stattfand, ist inzwischen war geschlossen, ist wieder saniert, ist wieder offen. Daneben wächst für teuer Geld das Berlin Modern aus dem Boden als unstrittene wie gefeierte Scheunenarchitektur. Es wird gebaut, saniert, geschlossen in der Berliner Museums- und überhaupt Kulturlandschaft und vor allem wird auch gespart. Aus der Aufbruchstimmung so der 90er, frühen 2000er, die wir ja beide so intensiv erlebt haben, da ist schon fast eine ernüchterte, teils auch politisch aufgeheizte Stimmung geworden. Oder wie empfinden Sie das, Peter Rohr?
Ach, das ist schwierig. Es ist, hat noch nie einen Bau in Berlin gegeben, der nicht, wie er entstanden ist, kritisiert worden ist. Was hat man über den Scharoun gelästert? Was hat man über diese angebliche Glashütte von Mieske gelästert? Heute sind das die Ikonen des 20. Jahrhunderts. Ich habe alle Entwürfe gesehen für den Neubau und ich hätte mich für denselben Bau entschieden. Das wird sehr, sehr gut. Es ist jetzt größer als ich dachte, also wenn ich vorbeifahre und sehe meine geliebte Matthäikirche nicht, das schmerzt ein bisschen. Berlin hat einfach nicht die Kraft, in wirklichen Dimensionen zu arbeiten. Man hätte das konsequent machen müssen, hätte die Straße in einen Tunnel wandeln müssen und damit einen Platz gemacht, der europaweit einzigartig geworden wäre. Und dann hätte man auch einen anderen Platz für das Museum gefunden. Aber das würde voraussetzen, dass in Berlin irgendjemand kulturpolitisch in die Zukunft denkt und da fehlt es leider total.
Und es würde voraussetzen aber auch, dass man Geld in die Hand nimmt. Kommen wir nochmal auf das Sparen. Wie empfinden Sie das, Peter Rohr? Sagen Sie, als Macher, der das MoMA hierher geholt hat, der wirklich was bewegt hat, sehen Sie da auch falsche Knickrigkeit oder wie bewerten Sie das?
Wirklich seit 60 Jahren erlebe ich die Kultur hier. Das Desaster, was unter Wegner kulturell in Berlin geschehen ist, wirklich beispiellos. Es war die unterirdische Besetzung eines Kultursenators, das wir je hatten, der dann die
mit den
vollständig, und Entschuldigung, der wahnsinnig netter Mann, der dann die vollständig, was sagen, hirnlosen Kürzungsvorschläge übernommen hat, statt sie anzugreifen. Er sagt, ich bin der Vertreter des Senates, ich muss das durchsetzen. Inzwischen sind die allerschlimmsten Dinge ja alle wieder weggenommen worden. Und offensichtlich kapiert in dieser Stadt immer noch in der Politik niemand, dass die Investition in die Kultur in erheblichem und höherem Maße zurückkommt, als man investiert. Wenn Berlin solche Ereignisse hat, wie wir sie gerade besprochen haben, wenn in Berlin die Opernhäuser blühen, wenn die Theater da sind, dann ist das der Grund, warum die Leute in die Stadt kommen. Die Leute, die ich dann treffe, sagen als erstes, was muss ich in Berlin sehen? Das fragt dich in München keiner und in Hamburg. In München wollen sie das Hofbauhaus sehen. Aber Berlin, und es ist ja auch bewiesen, dass 80% der Touristen wegen der Kultur hierher kommen. Energiearm und meerfern hat jemand mal dieses Berlin bezeichnet. Und dieses Kapital nicht zu nutzen und immer wieder zu riskieren, immer wieder die Leute auf Wartepositionen zu setzen, kann ich diese Inszenierung noch machen? Kann ich das Haus weiterführen? Kann die Schaubühne ihr Studio weiter betreiben? Das ist einfach schwer erträglich, überflüssig und schädlich.
Berlin ist ja Ihre Wahlheimat, Wahlheimatstadt. Sie kamen 61 aus München hierher, in die Stadt, wo gerade ja auch frisch die Mauer die Stadt teilt in Ost und West. Wie haben Sie denn, Peter Rauer, damals Berlin empfunden?
Also ich bin 14 Tage nach dem Bau der Mauer hierher gekommen. 13. August war die Mauer, am 1. September war ich hier überzeugt davon, dass auch die Universitäten, die ja halb leer waren, weil die Leute aus der DDR oder Zone, wie wir damals noch sagen mussten, nicht kommen konnten. Und es war eine unvorstellbar aufregende Zeit für einen 20-jährigen jungen Mann, der aus einem sehr konservativ-katholischen Bayern kam und dann erlebte, dass es keine Polizeistunde gab, der kulturell natürlich, das waren ja auch theatermäßig, auch so kleine Theater wie das Forum Theater mit Arabal und so. Es war eine so aufregende Zeit und wir durften ja, weil wir Westdeutsche waren, auch nach Ost-Berlin ins Theater. Ich habe also die großen Aufführungen auch am BE und am Deutschen Theater gesehen. Ich habe Heiner Müller kennengelernt. Also das war eine Zeit, die wie jede Zeit vergangen ist, aber die mich unglaublich inspiriert und beglückt hat.
Wurde hier Ihre Liebe zur Kunst geboren?
Schon vorher, schon in München. Ich war schon ich hatte mit 14 Jahren von meiner Mutter heimlich, weil mein Vater das unanständig fand, ein Abonnement im Residenztheater gehabt. Ich habe die großen Regisseure Lietzau, Kochner, Nölte erlebt, zum Teil auch kennenlernen dürfen, weil ich sehr, sehr, sehr neugierig war. Es war schon als Kind meine Welt. Ich habe Kunstpostkarten gesammelt, um zu sehen, was der Unterschied zwischen Impressionismus und Expressionismus ist. Also es war meine Welt. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich in der Welt eines Jungen mit 13, 14 Jahren mit Sport und mit Frauen und so, das war nicht so meine Welt. Ich wollte irgendwie etwas anderes. Ich war so unsportlich, dass es gerade schon wieder komisch war. Und so habe ich mir dann meine eigene kleine Welt gebaut, in der ich nicht mehr, aus der ich nicht mehr ausgetreten bin.
Sie wollten ja auch Schauspieler mal werden, ne?
Ganz, auch das. Ich habe auch mal Schauspielunterricht gehabt und ich habe sehr, sehr leicht auswendig gelernt. Also ich kann heute noch den Faust in großen Teilen zitieren,
wow,
weil mir das einfach Spaß gemacht hat. Und ich habe aber dann gemerkt, zum Schauspieler reicht es nicht und das war wiederum eine kluge Entscheidung.
Kommen wir mal zur bildenden Kunst, zu den bildenden Künsten. Sie haben ja da auch eine große Kunstsammlung zusammengetragen mit Werken von Beuys, von Rebecca Horn. Und meistens sind das ja auch, also nicht Bilder zum an die Wand hängen, das reicht Ihnen scheint selten. Und vor allem, glaube ich, es ist wichtig, es sind meines Wissens alles zeitgenössische Kunstwerke.
Ja. Ich habe wirklich viel Kunst gekauft, eigentlich ausschließlich von lebenden Künstlern. Häufig war ich mit denen befreundet. So sind die Kunstkäufe auch keine Käufe der Spekulation gewesen. Das wird mal was. Darum habe ich auch viele falsche Entscheidungen getroffen, wenn man das finanziell sieht. Ich habe mich nie getraut, einen Twombly zu kaufen, was mich ärgert. Aber es war meine Sammlung, die ich ein Sammelsurium nenne, weil sie keinen Stil hat und gar nichts hat. Es sind alles Freunde. Und wenn ich durch das Büro gehe, da hängen über 1000 Arbeiten, und gehe ins Zimmer von einem Kollegen, ach, du hast diese herrliche kleine Zeichnung von Graupner oder du hast so. Ich fühle mich in dem Rahmen einfach wohl, weil es meine Welt ist.
Das ist sortiert nach Künstlern, ne?
Die Räume. Es gibt im Büro 4 Besprechungszimmer. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht, dass die Mandanten in Ziffer 3 gehen, wie in der Klinik, sondern die gehen in den Rebecca-Horn-Raum, in den Fostell-Raum, in den Machot-Raum, in den Lechner-Raum. Das sind Räume, die für einen Künstler, das heißt, nur ein Künstler dort zu sehen ist. Und dann gibt es viele Bilder, die in den Räumen hängen.
Und zu Hause auch?
Ja.
Ja, zu Hause ja. Bilder und Kunstwerke. Es gibt auch anderes, eben, habe ich ja schon gesagt, Installationen oder wo Sie sagten, so mit Geld kaufen, wiederverkaufen, spekulieren, haben Sie es so gar nicht. Manchmal hatten Sie aber auch einen guten Griff, zum Beispiel diese Capri-Batterie, ne, von Joseph Beuys. Das ist ja diese Leuchtzitrone. Nein, ich erkläre es dem Hörer, dass Sie wissen, was das, was Sie gekauft haben. Das glaube ich gerne.
Ja.
Also eine leuchtende Zitrone von Joseph Beuys. Die haben Sie für, wenn ich richtig gelesen habe, 100 Mark gekauft, ja, ne, die wäre heute das Zigfache wert, nicht?
Das kostet sehr viel Geld. Ist es aber auch eine meiner allerliebsten Arbeiten, weil schon die heißt ja Capri-Batterie. Und das ist eine ganz normale Steckdose, auf der eine Zitrone steckt. Und Capri, wenn im Capri die Sonne untergeht, und Batterie ist die Umweltzerstörung. Und diese Verbindung zwischen dem sonnigsten und schönsten, was es gibt, und dem schrecklichsten, was es gibt, diese Zerstörung der Welt durch die Technik. Das ist eine so geniale Verkürzung eines Themas in den Kern hinein, dass ich jeden Abend, jeden Tag, wenn ich ins Büro gehe, gehe ich an diese Arbeit vorbei.
Ja, ich finde die auch toll. Kannten Sie Joseph Beuys auch?
Ja.
Auch,
ich kannte wirklich viele Künstler. Und das ist auch ein merkwürdiges Ding, wenn ich Freunde jetzt durch die Sammlung führe, dann kann ich fast bei 80% sagen, die leben nicht mehr. Ob das Graupner ist, ob das Uecker ist, ob das Beuys ist, ob das, ich könnte es alle aufzählen, Fontana. Also das ist, ich habe eben gemerkt, man kauft mit den Menschen oder man hat Kontakt, die mehr oder weniger im gleichen Alter sind. Denken Sie an diese ganzen großen Berliner, Hödecke, Baselitz, Lüppertz. Mit denen bin ich, Günter Brus, mit denen habe ich mein Leben gestaltet, soll ich mal sagen.
Ja, und die leben aber in der Kunst ja weiter. Das ist ja das Fantastische.
Ja.
Sie haben schon angesprochen, Ihre Kanzlei. Und wir haben eben festgehalten, Sie leben jetzt nicht von der Kunst, indem Sie kaufen, verkaufen und handeln, sondern das haben Sie schön für sich und verdienen das Geld als Anwalt, haben aber auch da viel mit Kunst zu tun. Sie vertraten etwa den Dramatiker Heiner Müller im Rechtsstreit mit dem Brecht-Erben und Berlins berühmten Techno-Club, das Berghain. 2016 war das, wurde dank Ihre Hilfe von einer reinen Kommerz zur Kulturstätte. Wie ging denn das?
Also es ist ein ganz einfaches Problem. Die haben jahrelang Eintrittskarten verkauft und 7% Mehrwertsteuer darauf berechnet. Nach einigen Jahren kam irgendein kluger Finanzbeamter und hat gesagt, ihr macht keine Kunst, ihr macht Vergnügen, da musst du 19% zahlen. Da hat sich im Laufe der Jahre ein Millionenbetrag angehäuft, und wenn das Finanzamt sich durchgesetzt hätte, dann gäbe es das Bergheim nicht mehr. Und dann habe ich mit über 80 eine Nacht im Bergheim verbracht, das erste Mal. Und da habe ich kapiert, was das eigentlich ist, dass das eben nicht ein DJ ist, der irgendwie auflegt, sondern das ist ein Konzept. Ich habe dann auch mal gesagt, das ist wie eine Symphonie. Das hat einen Anfang, hat einen Höhepunkt, hat ein Ende, und die Leute stehen davor, meistens ganz allein in sich versunken, und erleben das. Das ist wie ein Malerkonzert. Und dann hat mir der Gegner gesagt, naja, aber das dient doch nur dazu, eine Erregung, wie er sich vor ihm ausdrückte, zu erzeugen. Sage ich, das ist bei mir bei Mahlers Neunter auch. Also das ist kein Argument, und das Gericht ist dem gefolgt, und die Geschichte ist schön. Und hat mir vor allem bei der Jugend, bei meinen Kindern, großen Respekt gebracht. Der Raue macht was für Berghain.
Das glaube ich auf jeden Fall. Waren Sie seitdem nochmal da?
Nein, das ist nicht meine Welt, aber ja, ich bin sehr glücklich, dass es so gelaufen ist.
Eine Offenheit für die Kunst spricht ja auch da heraus. Ne? Also, dass Sie sagen, ich bestimme nicht, was das ist. Für Ihre, die Kunst, die Sie sammeln, auch die Kunst der anderen. Ist die Ihnen eigentlich aus dem Elternhaus mitgegeben worden, diese Offenheit?
Nein. Also, mein Vater fand es ziemlich unmöglich, dass ich, statt das zu tun, was Jungen tun, und sehr guter Skifahrer zu werden, ich war ganz ordentlich als Bayer, aber eben nicht so gut. Nein, das ist keine Vorgabe gewesen. War eher eine Flucht als eine Vorgabe.
Aha. Sie haben ja auch schon erwähnt, konservativ-katholisches Elternhaus.
Jedenfalls von der Mutter, die eine großartige Frau war. Aber ja. Das ist ein eigenes Kapitel, das wir einfach jetzt überspringen.
Sie haben ja erst mit 35 Jahren erfahren, Peter Rauer, dass Ihr Vater nicht Ihr leiblicher Vater ist. Ihr Vater war Wolfgang Frieslander, wenn ich richtig informiert bin, von den Nazis als Halbjude diffamiert. Deshalb konnte Ihre Mutter ihn nicht heiraten, durfte ihn nicht heiraten. Spielt das denn, von wem man stammt, wo man herkommt im Alter, eine doch auch größere Rolle?
Das ist ein ganz wesentliches Thema. Es ist auch ein Drama im Grunde genommen, denn ich hatte 35 Jahre, wurde ich in dem Glauben gelassen, dass mein Vater derjenige ist, der mich gezeugt hat. Also das Kapitel der Vaterschaft und der Herkunft ist nicht nur in der Literatur, sondern auch in meinem Leben schon ganz entscheidend. Ich war 35 Jahre alt, als ich erfahren habe, dass derjenige, der 35 Jahre sich mein Vater genannt hat, der Vater nicht war, sondern dass meine Mutter mit einem halbjüdischen wunderbaren Mann dieses Kind gezeugt hat. Sie durften nicht heiraten wegen jüdischer Versippung. Und dann hat meine Mutter den Mann geheiratet, der sich 35 Jahre mein Vater nannte. Und die Tragödie ist, dass ich ein wahnsinnig schwieriges Verhältnis mit ihm hatte. Und er war auch wirklich nicht gut zu mir. Und das hätte ich leichter ertragen, wenn ich gewusst hätte, mein Bruder, den ich seit meinem 35. Lebensjahr als Halbbruder bezeichnen konnte, ist ihm näher als ich aus naturgegebenen Punkt, dann wäre ich damit zurechtgekommen. Aber er hat mir keinen Erfolg gegönnt. Er fand, dass ich nicht in ein Gymnasium gehen sollte, weil ich dazu Blödsinn. Hat immer den schönen Satz gesagt, geh lieber in eine Baumschule, was immer das heißt. Das ist eine schwierige Zeit, und da kommt etwas Zweites hinzu, dass ich immer das Gefühl hatte, da stimmt was nicht, und den Mut nicht hatte, meine Eltern zu stellen. Also Stiefvater und Mutter. Selbst als ich dann mit 35 Jahren erfahren musste, dass das nicht mein Vater war, weil ich geheiratet habe, die Geburtsurkunde vorgelegt werden musste, und da stand drin, dass mein Vater nicht Raue heißt, sondern Frieslander. Selbst da habe ich eher meine Eltern getröstet, als zu sagen, seid ihr eigentlich verrückt geworden, mich 30 Jahre lang so anzulügen. Und das ist schon eine Last, mit der ich fertig werden muss.
Haben Sie Ihren leiblichen Vater dann kennengelernt?
Ja, das war wiederum eines der großen Glücksmomente meines Lebens. Ich habe dann meinen Vater suchen müssen, denn der ist, interessanterweise war der bei Rommel in der Wehrmacht. Es gibt ein dickes Buch über Juden in der Wehrmacht. Und dem Rommel war vollkommen egal, was einer ist. Hauptsache, er war da, ist dann abgeschossen worden, ist nach Kanada gekommen, war dort im Gefangenenlager, kam zurück nach Italien und hat dort dann gelebt. Und dort habe ich ihn ausfindig gemacht mit einer Freundin in Rom, die sehr findig war. Und dann sind wir uns begegnet, und das gehört zu den nach wie vor schönsten Augenblicken meines Lebens. Und wir haben dann ja fast noch 30 Jahre Kontakt gehabt.
Das ist
ein Geschenk, ja. Auch für meine Kinder ein Geschenk, ja. Die nun ihren, also meine Tochter besonders, aber auch mein Sohn, die haben diesen wunderbaren alten Mann, der ein bisschen aussah wie Picasso, einfach geliebt. Oh. Und das ist dann wieder ein großes Geschenk, ein Himmelsgeschenk.
Das glaube ich. Das ist auch so ein bisschen, wie Sie das erzählen, dass man sieht, Peter Rau, ja, das ist der Sohn von
Wolfgang. Schon ein wichtiges Kapitel, ja.
Friesländer gewesen. Wenn wir jetzt das Gespräch, dieses wunderbare Gespräch beendet haben, Peter Raue, dann geht es für Sie weiter und zwar ins Büro. Sie werden 85, das ist mal so eine Ansage, ne? Sie arbeiten noch für den Ruf nach einem späteren Renteneintrittsalter. Wann hören Sie auf zu arbeiten?
Also mit der Rente hast du so eine Sache, ich habe gerade eine Erhöhung meines Rentenbescheids bekommen, die jetzt 327 Euro im Monat beträgt. Also, so. Aber das ist nicht der Grund. Ich arbeite gerne, weil das mein Leben ist. Ich arbeite mit Künstlern, mit Komponisten, ich vertrete Dirigenten. Das sage ich nicht, um anzugeben, zu sagen, das ist mein Leben. Und wenn man in dem Beruf so erfüllt ist, warum soll ich was anderes machen? Ich mache ja auch sehr viel pro bono im Kunstbereich, wo man vielleicht auch mit doch jahrzehntelanger Erfahrung helfen kann, gute Kontakte hat. Warum sollte ich das aufgeben? Ein Schauspieler hört nicht auf zu spielen, ein Dirigent hört nicht auf zu dirigieren. Und ich höre erst auf, wenn der da oben sagt, legt den Hobel hin und sagt der Welt Ade.
Und das macht er hoffentlich noch lange, lange, lange nicht. Peter Rau, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.